Abend ein sehr einfaches Thema. Die Wasser. Unter diesem Thema, unter diesem Wort, diesem Begriff, haben wir die Wassermengen vor uns vorerst, das Meer, der See, der Strom, der Fluss, der Bach und die Quelle. Also schon ein reiches Programm für sich. Nicht nur das, sondern die Art der Erscheinungen. Nehmen wir das Zarteste voraus, den Tau, die Wolke, der Regen, der Schnee, das Eis, wieder gewaltig. Und dann verstehen wir vielleicht besser, wenn Petrus ja uns orientiert über ein Gotteswirken, das unter uns Gläubigen kaum bekannt ist, auf das wir immer schon hinweisen durften, dass die gegenwärtige Schöpfung, der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde schon eine zweite Schöpfung darstellt. Wir blicken noch kurz noch einmal hinein in den zweiten Petrusbrief. Zweiten Petrus. Und lesen nur gerade dieses Zeugnis. Vers 5 antwortet Petrus oder orientiert uns in Bezug auf die Spötter heute am Ende der Tage, die sagen, wo ist die Verheißung der Wiederkunft dieses Jesus? Ihre Lehre oder ein Grundsatz ihrer Lehre heißt, so wie wir heute die Naturgesetze kennen, so waren sie, ohne im Geringsten gestört zu werden, von Grundlegung der Welt an. Und jetzt schreibt Petrus, denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen. Noch einmal, das heißt, wenn Gott einem Geschöpf etwas verbirgt, dann hat er schon dessen Herzensentwürfe und Gesinnung erforscht. Die wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Zu verpflichtend für sie. Zu unangenehm für sie. Ihrer Weisheit nicht entsprechen. Die Wahrheit also. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, also, ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren, Mehrzahl, Himmel, und eine Erde, und jetzt, entstehend aus Wasser und im Wasser, durch das Wort Gottes. Anmerkungen Elberfelder, entstehend oder bestehend aus Wasser oder durch Wasser, durch das Wort Gottes. Was geschah nun mit dieser ersten Schöpfung?
erster Himmel und einer ersten Erde. Durch welche Wasser der damalige Kosmos, also wir haben hier wieder den Beweis, unter Kosmos versteht das Wort Gottes das ganze erschaffene Weltall, die Himmel und die Erde und alle ihr Bewohner. Durch welche der damalige Kosmos, übersetzt hier Welt, denn unter Welt verstehen nicht wenig von uns heute, die unsere Erde sei die Welt. Nicht? Die ganze Welt geht ihm nach, da denkt man an die Erde. Nicht? Also, das ganze Weltall, die erste Schöpfung, vom Wasser überschwemmt, unterging. Also, nicht einmal den Bericht, dass unsere Erde vor Jahrtausenden vollständig unter Wasser gesetzt worden ist, sodass die höchsten Berggipfel so und so viel noch unter Wasser standen, auf dem ganzen Erdenrand. Diese globale Überflutung mit Wasser nimmt man ja unserer Bibel nicht ab als Gottes Wort. Ja, geschweige denn, dass eine erste Schöpfung in einer Universalwasserkatastrophe untergegangen sei. Ja. Entspricht vollkommen göttlicher Wahrheit, ne? Kommt aber gar nicht in Frage, angenommen zu werden, geglaubt zu werden, als Gottes Offenbarung. Warum? Denn wenn erstens eine Universalkatastrophe stattgefunden hat und zweitens eine Globalkatastrophe, also eine ganze Weltallkatastrophe in Bezug auf eine erste Schöpfung und zweitens eine globale, also das ganze Erdenrund umfassende Wasserkatastrophe, dann wäre die weltberühmte Entwicklungstheorie auch in diesen Wassern untergegangen. Vollständig.
Samt dem Bitte?
Auch, ja. Dann haben wir schon immer zur Kenntnis nehmen dürfen, dass Baustein Nummer 1 unseres Gottes das Atom ist, das Element ist unter etwa 100. Nummer 1, Baustein Nummer 1. Ist nun einmal Wasserstoff. Und wieder das ganze Weltall ist gefüllt mit Wasserstoffflüssen, Strömen, die festgestellt werden. Ständig neue Wasserstoffströme stürzen im Weltall daher, hin und her, habe ich kürzlich gelesen. Und Wasserstoff, Baustein Nummer 1, Atom und Element Nummer 1, nur ein Proton, also ein Atommittelpunkt, und nur ein Elektron, das um diesen Mittelpunkt, dieses Proton herumsaust, in allen Richtungen, bildet Wasserstoff. Also Baustein Nummer 1. So ist. Die sind alle nummeriert, diese Bausteine, je nach der Zahl dieser Einheiten. Wenn zwei von jeder Sorte dabei sind, dann kommen noch die zwei Neutronen dazwischen dazu. Und dann ist ein Gas, Helium. Und zwar das Element, das Atomgebilde, das in unserer Sonne, denn Helios heißt Sonne. Deshalb Helium, weil dieses Helium Hauptelement der Bewegung und der Leucht- und Strahlkraft unserer Sonne darstellt. Helium. Also nur zwei Atomkerne und zwei Elektronen, je eins mehr und dann noch zwei Neutronen dazu. Ja. Und dann geht es weiter. Von jeder Sorte drei bis mit etwa 100. Das sind die 100, ungefähr 100 Bausteine unseres Gottes. Es seien nun feste Körper oder Flüssigkeiten oder gasförmige Dinge. Alles nur nach der Zahl dieser drei Stücke. Sind die verschiedensten Gegebenheiten in der Schöpfung Gottes vorhanden. Und nun Grundlage Wasser, Stoff. Das Meer, der See, der Strom, der Fluss, der Bach, die Quelle, der Tau, die Wolke, der Regen, der Schnee, das Eis. Alles Wasser. Verschiedene Arten, verschiedene Massen, verschiedene Arten. Und nun haben wir in unserem Gotteswort in Bezug auf den Begriff Wasser entsprechend diesem wissenschaftlichen Zeugnis von Wasserstoffströmen im Weltall, haben wir in unserem Gotteswort eine Überfülle, einen Überfluss von Erklärungen, vom Reichtum, des Inhaltes, dessen, was nun Wasser vor Gott bedeutet. Die Stelle aus 2. Petrus 3, Vers 5 und 6 haben wir schon beachtet. Von Wasser überschwemmt ging eine erste Schöpfung, ein erster Kosmos, ein erstes Weltall unter. Im Alten Testament, der erste Satz unserer Bibel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Zwei hebräische Wörtchen, die von denen mal erklärt, die kann man nicht übersetzen, die stehen dazwischen. Im Anfang schuf Gott. Jetzt kommt der erste hebräische Buchstabe und der letzte hebräische Buchstabe. Gelesen Et. Aleph, Tav. Das wird nicht übersetzt. Ein Wort mit diesen zwei Buchstaben. Erster hebräischer Buchstabe, letzter hebräischer Buchstabe. Also, im Anfang schuf Gott. Jetzt Et, die Himmel, und Et, die Erde. Das heißt, das Aleph und das Tav. Das heißt, das Alpha und das Omega, das heißt, der Anfang und das Ende, das Erste und das Letzte von Himmel und Erde. Ausgerechnet diese zwei Wörtchen, die so verachtet sind in allen Übersetzungen, dass sie nicht übersetzt werden, sagen uns, dass Gott bei der Erschaffung der Himmel schon alles hineingelegt hat vom ersten Wort, es werde, bis zur letzten herrlichen Vollendung in Christo Jesus. Et. Alpha und Omega. Erste und letzte, Anfang und Ende. Schon in der ersten Schöpfung. Die gegenwärtige Schöpfung. Und nach dieser, die erste gewaltige Schöpfung ging in einer Wasserkatastrophe unter. Die gegenwärtige Schöpfung geht in einer kosmischen Weltallfeuerkatastrophe unter. Und so führt Gott die ganze Schöpfung und die Geschöpfe durchs Wasser und das Feuer und die Wasser- und die Feuergerichte sind für unseren Gott direkt willkommen, eine dritte Schöpfung so darstellen zu können und vollenden zu können, dass er die vollendete dritte Schöpfung an Herrlichkeit auch als Gott nicht mehr überbieten kann. Aber die Katastrophen waren notwendig, beide, Wasser und Feuer, notwendig, um das nach dem Herzen Gottes bestimmte Ziel eben überhaupt erreichen zu können. Da hat Gott wenn er schon Gerichte, die wir jetzt meistens nicht verstehen, mit der Barmherzigkeit unseres Gottes nicht und ohne weiteres vereinbaren können, hat Gott sich gleich als Erster seinen Gerichten gestellt. Wo steht das geschrieben? Wo beginnt denn das Gericht? Im Hause Gottes. Wer ist der Chef im Hause Gottes? Der Vater selber. Und dann kommt wer? Der Sohn. Und dann der Heilige Geist, in dem sie verbunden sind. Aha. Also alles andere als nur seine Schöpfungen und seine Geschöpfe in Wasser und Feuer zu tauchen, alles andere. In all ihrer Bedrängnis ist er bedrängt. Und er geht überall mit. Überall mit. Und hat die ganze Sündenlast der ganzen Schöpfung auf Golgatha in Christo auf sich konzentriert, um alle frei sprechen zu können. Dann haben wir 1. Mose 1, Vers 7. Der sogenannte Schöpfungsbericht, der dann beginnt, und die Erde war wüst und leer, tohu wabohu. Und der Geist Gottes schwebte über der Finsternis Wassertiefe einer untergegangenen ersten Schöpfung. Also auch was die drei Schöpfungen betrifft, gilt sogar das einfache Gotteswort, das wir im Buche Hiob finden, solches tut Gott zwei oder dreimal. Und erst das dritte Mal ist es in der Regel der vollendende Abschluss von irgendeiner Sache. Und Gott schied die Wasser von den Wassern. Ja, warum soll man das Gleiche von Gleichem scheiden? Gott schied die Wasser von den Wassern, nämlich er schied ein Teil von Wassern über die Ausdehnung der Himmel, Luther leider feste übersetzt, und einen anderen Teil der Riesenwassermengen unter die Feste der Himmel. Wir haben uns ja schon immer gefragt, wo haben wir die Feste, die Ausdehnung zu suchen, wo die Wasser darüber und wo die Wasser darunter. Auskunft gibt das Wort, dass Gott Sonne, Mond und Sterne am sogenannten vierten Schöpfungstag in die Ausdehnung der Himmel setzt. Das heißt, jetzt sind wir orientiert, überall, wo es irgendeine Weltall noch Gestirne gibt, ist immer noch Feste, ist immer noch Ausdehnung der Himmel. Der Mond ist in Bezug auf die Ordnungen und Beschreibungen Gottes, ist unsere Erde eben nicht ein Bestandteil der Himmel, sondern die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Wir haben ja gelernt und lernen dürfen, dass das moderne Weltbild erlaubt, endlich mit dem Durchmesser und so weiter, Eiform, Bohnenform, Trichterform, alles darin vorhanden, dass es zwei Pole gibt, denn alles Geschehen in unserem Weltall ist bipolar. Positiv geladen einerseits und negativ geladen andererseits. Und wir durften sehen und verstehen, dass der Thron Gottes natürlich der positive Pol ist und unsere Erde ist ausgerechnet der negative Pol. Am Throne Gottes Licht, Leben, Heiligkeiten auf unserer Erde, Sünde, Toten, Verderben, Fluch. Und dazwischen, in wirklich jetzt elektromagnetischen Ordnungen und gekrümmten Ebenen und Bahnen und Linien, verlaufen diese kosmischen Kräfte des Weltalls. Von Gott geordnet, wie Salomo sehr einfach notiert im Büchlein Prediger: Schaue das Werk Gottes an, da sind wir jetzt ja gerade ein wenig dran, nicht? Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Und ein Punkt neuester wissenschaftlicher, schriftlicher Erkenntnis oder Kenntnis heißt, alles in diesem Weltall verläuft in gekrümmten Bahnen. aber nicht irgendwie gekrümmt, sondern genau in diesen geordneten, mathematischen, geometrischen Gegebenheiten.
Wie Gott. Die Ordnungen der Himmel.
Ah, Kassette. Kassette Nummer 30, vier Stück. Thema: Die Ordnungen der Himmel. Plänchen dazu gibt es auch schon. Jawohl. Also, die Wasser unter der Feste, die Mondbahn, mit der Mondbahn beginnen die Ordnungen der Himmel. Zwischen Mondbahn und Erde sind nach Ezekiel 1 Cherubim aufgestellt, 4, mit je 4 Angesichtern. Und dann heißt es vor denen, und wenn sie sich bewegten, hörte ich wie das Rauschen großer Wasser. Also sind da Wasser unterhalb der Feste? Oder nur etwa unsere Wolken und dann unsere Bächlein oder unsere Meere da unten? Nein. Ihre Häupter waren unterhalb des funkelnden Kristalls der Ausdehnung. So. Zwischen Mondbahn und Erdoberfläche. Und zu ihren Füßen auf der Erde ein Räderwerk. Auf der Erde. Gibt es auf unserer Erde Räderwerk, die über die Erde rollen heute? Gibt es sowas? Der Geist der Räder ist in der Geist dieser lebendigen Wesen ist in ihrem Räderwerk. Also nicht hier. Entschuldigt. Kann ich dafür, aber so steht es geschrieben. Das heißt, Geist im Räderwerk, Antriebskraft im Räderwerk drin, dem sagen wir ein Motor. Jetzt wissen wir, woher das Ungeheure unserer über die Erde rollenden Räderwerke kommt. Inspiration dieser Lebewesen, die den Zwischenraum füllen zwischen Erdoberfläche und Mondbahn. Übrigens, das sind auch diejenigen, die in Raumschiffen sage und schreibe fliegende Untertassen sich gemeldet haben, nachdem die Menschen die ersten Atombomben in ihre Etage hinauf entladen haben. Muss man sich nicht verwundern, wenn die herunterkommen und den Parterre-Bewohner fragen, ja, was fällt Ihnen eigentlich, uns da oben zu stören. Also, ich weiß, was ich sage, Ezekiel 1, also bitte ja nicht von Däniken, gell? Ja nicht. Gewaltig. Und das Wunderbare nun, und der Geist Gottes schwebt brütend, vibrierend, fluoreszierend, Impulse gebend über dieser Finsterniswassertiefe einer untergegangenen ersten Schöpfung. Der Geist Gottes. Ich lasse den Steinchen fallen in eine ruhende Wasserfläche. Was passiert? Aha. Ja. Sofort entstehen Wellen und Schwingungen. Und je nach der Wellenlänge und nach der Schwingungszahl haben wir wieder Licht für unser Auge oder Ton für unser Ohr. Alles, was jetzt für uns irgendwie für uns wahrnehmbar ist, ist wieder nur geordnet nach Zahl von Wellen, Längen. Es gibt Wellenlängen von Zentimetern, von Metern, von Kilometern, von so von Kilometern. Wellenlängen, das sind wenige dann pro Sekunde. Die Zahl nach, Schwingungszahl, und dann gibt es Zehntelsekunden, Hundertstelsekunden, Tausendstelsekunden, Millionen von Sekunden. Wisst ihr, was ich sage? Ja, wissenschaftlich alles. Klar, nichts zu machen. Sehr einfach. Was hat der Geist Gottes nur machen müssen? Ne? In diese Wasser ja, seine Impulse zu geben. Ich habe jetzt den Stein verglichen. Stein, das einen Impuls gibt. Ne? Ja. Bitte. Wenn ein Riesenmeteor ins Meer fällt, dann gibt es natürlich nicht nur solche Wellen und Schwingungen. Ne? Und dann gibt es. Also. Über der Finsternis war das für den Geist Gottes eine nicht nur Schwerarbeit, sondern eine Leistung, eine Arbeit, die ihm also wirklich nicht Freude macht. Über der Finsternis, der brausenden Finsternis, was da tief jetzt anzufangen. Aber, sofort, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und dann heißt es Abend und Morgen. Also nicht was, Tag und Nacht. Es wurde nur Abend und Morgen, was heißt das? Wie das Jahr im Winter einmal weniger hell ist und im Sommer heller. Ne? So waren die Tage zuerst nur ein Aufleuchten, mehr oder weniger, und nach Dunkeln. Ja. Und dann heißt es nicht erster Tag, sondern ein Tag. Ein Tag. Warum? Weil Petrus uns schreibt, dies eine sei euch nicht verborgen. Geliebte, dass vor dem Herrn ein Tag, wieder betont, das wird schon ein, ist wie 1000 Jahre. Ja. Wissen wir, wie lange die Schöpfungstage gegangen sind? Das nur nebenbei. Der Geist Gottes über den Wassern. Zur Klärung diene uns noch einmal die Bibel kann nur verstanden werden durch den Geist, der sie geboren hat. Das heißt die Worte. Wer diesen Geist nicht hat, für den ist die Bibel geschrieben in einer Fremdsprache, auch wenn er sie in seiner Muttersprache liest. Beispiel, sehr einfach. Und jetzt aber der Trost. Die Bibel ist ihr eigenes Konversationslexikon. Sie erklärt, gibt Antwort auf alle Fragen, die sie stellt und löst alle Probleme selbst, die sie stellt. Also, Gott nannte nur das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Gott nannte also nicht unseren ganzen Globus, der aus trockenen Erdteilen und Meeren besteht, Erde, wie wir Gescheite halten. Gott nannte die Sammlung der Wasser Meer und nur das Trockene, also nur die Erdteile, nannte er Erde. Darf er dann von Enden der Erde sprechen? Wenn man jedes Mal, wenn man an ein Wässerchen kommt, schon wieder am Ende des Trockenen ist, darf er das dann? Ja, bitte. So lesen wir die Bibel und dann beginnt alles wunderbar zu stimmen und herrlich. Herrliches Gottes Wort zu werden. Und jetzt, was bedeuten diese Wasser? Wir haben es schon gemerkt. Wasser war erstmal buchstäblich, Wasserstoff buchstäblich. Offenbarung 17, Vers 15. Die großen Wasser, die du sahst, dem Johannes gezeigt, sind Völker, Völkerschaften, Heerscharen und Sprachen. So. Gibt es über den Sternen, Wasser haben wir gesehen, jenseits der Gestirne, einen Weltraum ohne Gestirne, das sind die Wasser darüber, das sind die heiligen Heerscharen Gottes. Um den Thron Gottes und jener Zone des allerheiligsten Raumes in unserer Schöpfung und auch im heiligen Raum unserer Schöpfung gibt es Heerscharen und Sprachen von Engeln. Bitte. Und wenn ich in Sprachen von Engeln und Menschen reden würde. Also, so haben wir Hesekiel 1, die Cherubim. Zuerst die Chefs, die Darsteller, und dann ihre Heere. Und dann heißt es auch noch, wie das Rauschen eines Heerlagers. Griechisch heißt ein Militärheer, eine strategische Aufmachung. Ne? Stratosphäre. Stratosphäre heißt Sphäre der Heerlager. Das hat die Wissenschaft. Nicht? Und die Bibel sagt uns Hesekiel 1, die Wasser unter der Feste sind Lebewesen von Gott so dargestellt. Gewaltige Heere geführt von diesen vier Cherubim unter der Feste. Hörte wie das Rauschen großer Wasser und wie das Rauschen eines Heerlagers. Stratosphäre. Ganz wunderbare Dinge,
wie Gott unsere Wissenschaft auf die Spuren der Wahrheit unserer Bibel führt, in der Regel leider ohne, dass sie es merken. Wenn es dann schriftlich vorliegt, dann freut sich einer, der heute noch so dumm ist und allem glaubt, was geschrieben steht. Nicht nur die Bibel hat doch recht. Ne? Nicht nur die Bibel hat doch recht. Ne? Das ist viel zu wenig. Ne? Hat nur recht. Wahrheit allein. Hesekiel 1, Vers 24 ist das Wort von diesem Cherubin, wie das Rauschen großer Wasser, wie das Rauschen von großen Heerlagern. Das versteht die Schrift unter großen Wassern. Dann haben wir Worte wie Jesaja 17 zum Beispiel. Schlagen wir mal auf. Jesaja 17. Vers 12. Wehe dem Getümmel vieler Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie, und dem Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser und so weiter. Ein durchgehend klares Zeugnis in unserem Gotteswort, für was Gott buchstäbliche Wasser, die an und für sich schon wunderbar und unaussprechlich sind, was er da alles darstellt, was er darunter versteht. Und heute ein interessantes, hochinteressantes Wort aus Habakuk 1, Vers 14. Habakuk 1, Vers 14. Und 15. Wir lesen schon Mitte 13. Warum schaust du Räubern zu? Spricht der Prophet Habakuk zu Gott. Schweigst, wenn der Gesetzlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Und macht die Menschen wie die Fische des Meeres, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er, der Gesetzlose, der Antichrist, der heute schon lebt, hebt sie alle mit der Angel herauf. Er zieht sie herbei mit seinem Netze und sammelt sie in sein Garn. Und darum freut er sich und jubelt. Und darum opfert er seinem Netze und räuchert seinem Garne, denn durch sie ist sein Teil fett und seine Speise feist. Soll er deshalb sein Netz ausleeren und beständig darauf ausgehen, Nationen schonungslos hinzumorden? Ist das auch ein hochaktuelles Wort heute? Genau so weit ist es, dass die Gesamtmenschheit von einem Fischer namens Antichrist in seinem Netz und in seinem Garn als Ganzes allesamt herausgehoben wird unter seine Kontrolle. Wieder ein Beispiel dafür, dass wenn die Schrift schon ganz vorn, dann wieder ganz hinten, erklärt, was sie unter Wassermassen, unter gewaltigen großen Wassern und Wassern überhaupt, nebst der buchstäblichen Bedeutung, prophetischerweise, symbolischerweise versteht, ne? Dann bleibt sie durch die ganze Schrift hindurch dabei. Nicht einmal so und das andere Mal so und so weiter und so weiter. Und Erde ist immer das Trockene und Meer ist immer die Sammlung der Wasser. Das ist die ganze Schrift. Und nicht ist die, unser Globus ist nicht die Erde, sondern besteht aus trockenen Erdteilen und aus Sammlung von Wasser. Ist das klar? Ja. Unter Erde versteht jedes Kind den Erdboden. Ne? Und dann wird auf einmal der ganze Globus Erde genannt. Nicht? Wobei Trockenes ist ja vielleicht ein Drittel. Nicht? Und zwei Drittel sind Sammlung der Wasser. Also wer ist gescheiter? Genauer, präziser und konsequent. Ein Begriff wird erklärt, irgendwo in der Schrift. Und überall, wo er erscheint, meint er immer das Gleiche. Natürlich in einer jeweiligen Variation, eben wie, bitte, Wasser, Tau, Regen, Eis, Schnee und was da alles gibt. Aber immer Wasser. Gibt es auch Eisheilige? Das darf ich einmal sagen, je weiter man nach Norddeutschland kommt, umso eisheiliger wird es. Unglaublich tatsächlich. Wenn man nach Lausanne kommt oder nach der Prisimer da, ins Welsche, da ist schon wärmer. Ne? Schon wärmer. Schon leutseliger und herzlicher. Ne? Nun, ich wollte ja nur sagen, auch die Art von Wasser in Eis, ne? Auch seine Bedeutung abschließend haben wir ganz wunderbar heute Abend dann den Tau vom Himmel. Ja. Wir werfen noch einen Blick in den Vorhof des wunderbaren salomonischen Tempels. 1. Könige 7. Da lesen wir 1. Könige 7, Vers 23 und folgende. Und er, Salomo, machte das Meer, gegossen 10 Ellen von seinem einen Rande bis zu seinem anderen Rande, also Durchmesser. Gerundet ringsum und 5 Ellen seine Höhe und eine Schnur von 30 Ellen umfasste es ringsum. Und unterhalb seines Randes umgaben es Koloquinten und das Meer ringsum einschließend. 2 Reihen. Das Meer, das eherne Meer, stand auf 12 Rindern. 3 wandten sich gegen Norden, also je 3 nach den 4 Himmelsrichtungen. Und das ganze eherne Meer in Form einer Lilienblüte. So. Was bedeutet Meer? Nation. Ehernes Meer. Gerichtsreiche Nation. Und dieses eherne Meer ruht auf was? Auf 12 Rindern. Was stellen die 12 Rinder dar? Die 12 Stämme Israels. Die sind von Gott bestimmt in positiver, segensreicher Verheißung. Weil in Verheißungsart dargestellt, bestimmt die 12 Stämme Israels, das Meer, das gesamte Meer der Nationen zu tragen. Und zwar nach Osten, Westen, Süden, Norden. Wunderbar. Und dass das Ganze eine Lilienblütenform hat, bedeutet was? Herrlichkeit. Herrlichkeit. Eine Darstellung, wieder, die das Wort Gottes selbst auslegt. Und das eherne Meer. Erweiterung des Wasserbeckens bei Mose in der Stiftshütte. Und dann haben wir ein gläsernes Meer. Das gefällt uns nicht so sehr wie unser Meer, nicht? Aber wenn wir das einmal sehen werden, ja, in der neuen dritten Schöpfung, da haben wir gar nichts dagegen, dass es solche Meere nicht mehr gibt, wie es solche Nationen auch nicht mehr gibt, wie es heute gibt. Übergang zur Feier des Brotbrechens. Wir wissen, der Sohn der Verheißung, Isaac, war ein Brunnengräber. Immer wieder hat er Brunnen gegraben. Und zu was für einer Beruf, mit was für einer Berufung wurden die Männer von Gibeon berufen? Als Massenschöpfer. An den Quellen hingesunken, macht sie nun seine Liebe trunken. Das sind die Gibeoniter, ja, die vom Gesetz verfluchten und von Christus, dem wahrhaftigen Josua, begnadeten. Und schlagen noch Psalm 69 auf. Psalm 69.
Bitte Kassette wenden.
Den Propheten Jona hatten wir ja kürzlich schon näher ansehen dürfen. Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, also muss das Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Bauch des Fisches bedeutet Totenreich, bitte. Dieses Meerungeheuer, Leviathan. Psalm 69. Dem Vorsänger nach Shoshanim, wieder nach Lilienart von David. Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Jetzt, was sind das für Wasser bei Christus? Obere und untere Wasser. Alle diese Heerscharen, Dämonen und auch links und rechts. Dämonische und Heilige. Die Heiligen sagen, wir haben. Jona. 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Gleich wie Jona, das Menschensohn, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde. Und die Wasser, von denen Jona spricht, sind genau die Wasser und die Wogen und die Wellen, von denen wir jetzt gehört haben. Und in Psalm 69 nun beginnt es gleich. Sie sind mir bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm, da im Morast des Totenreiches. Und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle und so weiter. Vers 14. Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich errettet werden von meinen Hassern aus den Wassertiefen. Gewaltig. Lass die Flut der Wasser mich nicht überströmen und die Tiefe mich nicht verschlingen. Und lass die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. So haben wir einen Blick in die Seelennot unseres Herrn Jesus. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleiden gewartet und da war keines. Er, der sein Leid allen, mit allen ihr Leid teilt. Und auf Tröster, und ich habe keine gefunden. Höchstens so leidige Tröster, wie Hiob sie gefunden hat, in der Gestalt seiner Freunde. Auch die Freunde Jesu waren leidige Tröster für ihn, oder noch schlimmer. Und siehe da, Psalm 69, nach Shoshanim, wieder lilienweise. Alles mündet in Herrlichkeit. So wie auch das letzte Wort in unserer Bibel, wir brauchen es nicht mehr aufzuschlagen. Die letzte, ja, wenn wir wollen, oder von den wunderbarsten Verheißungen für alle. Und zwar wunderbarste Verheißungen für alle, die dem schwersten letzten Gericht des Feuersees verfallen sind. Ist das dann eine Verheißung, wenn es sowas gäbe? Ja. Und der Geist, der am Anfang geruhte auf den Finsterniswassern, sich neu Mühe zu geben, schwer Arbeit zu leisten, um die gegenwärtige Schöpfung zu schaffen. Und dieser Geist spricht jetzt, und die Braut, der Geist, der Herr der Geist, der Bräutigam, und die Braut sprechen, komm, zu wem? Wen da dürstet, und wer da will, komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Eine Bedingung nur, wunderbare Bedingung. Bevor du, reicher Mann, an dessen Tore der arme Lazarus saß, der du schon seit Zeitaltern Durst hast und trinken möchtest, und nach den Ordnungen des Gesetzes es unmöglich ist, dass man dir zu trinken geben kann, Jetzt ist aufgrund von Golgatha das dem Gesetz Unmögliche von Gott möglich gemacht worden, nämlich, wen da dürstet, der komme. Und wer da trinken will, der komme. Nein, der, nicht der komme, sondern der spreche, komm. Jetzt hat der reiche Mann gehört, der dürfe kommen, endlich. Aber er darf erst wann kommen? Wenn er seinen fünf Brüdern auch noch gesagt hat, du darfst auch kommen, ihr dürft auch kommen. Und die dürfen erst kommen, wenn sie es ihren im Gericht, ja, sich befindlichen Hintermänner auch gehört haben. Wie lange dauert diese Einladung des Geistes und der Braut? Komm. Ja, bis niemand mehr einzuladen ist. Halleluja, Amen. Daniel, komm.
Vater, in Christus Jesus, dir ist Lob, Preis und Dank, dass du vollkommen bist in allen deinen Wegen. Und dass auch das Ende vollkommen sein wird, wie wir es jetzt wieder hören durften. Ja, dass wir uns jetzt schon darüber freuen dürfen, dass du in Christus die ganze Schöpfung versöhnt hast. Und dass wir nun in besonderer Weise wieder daran denken dürfen, uns daran erinnern lassen dürfen beim Brechen des Brotes und beim Nehmen des Kelchs. Ja, so dürfen wir nun dieses Brot segnen. Das ist dein Leib für uns gebrochen.
Danke.
Und so dürfen wir teilhaben an deinem Leib, nicht nur an deinem irdischen gebrochenen Leib, sondern damit auch an deinem Herrlichkeitsleib, deiner Auferstehung. Und dürfen selber zu einem Brot werden, zu einem Leib, der wiederum da ist für die ganze Schöpfung. Ja, nimm Lob und Dank, dass du dies verborgen hast, den Weisen und Verständigen, und hast es geoffenbart, den Unmündigen, nach deinem Wohlgefallen. Dir ist alle Ehre. Amen.
Amen. Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, hat Jesus seinen Jüngern sagen dürfen, so auch heute Abend. Ich erinnere an das eine Wort des Apostels Paulus: ein jeder prüfe sich selbst. Und in dieser Weise esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Und dann ist ein Segen. Kaja 14, Vers 8. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte nach dem östlichen Meere und zur Hälfte nach dem hinteren Meere. Denn Westen ist hinten nach göttlicher Orientierung. Die göttliche Orientierung verlangt, dass man sich in Jerusalem aufstellt, nach Sonnenaufgang blickt, das ist vorn. Dann ist Sonnenuntergang Westen hinten. Und dann ist Norden links und Süden rechts. Höchststand der Sonne rechts, Tiefstand der Sonne links, Mitternacht. Und Hesekiel 47, Vers 8. In 47 ist da der Fluss, das Wasser beschrieben, von der Schwelle des Tempels, kleines Wässerchen, immer größer, immer breiter. Und dann dürfen wir lesen: als ich zurückkehrte, siehe, da standen an dem Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir: diese Wasser fließen hinaus nach dem östlichen Kreis und fließen die Ebene hinab und gelangen in das Meer, das tote Meer. Und es werden die Wasser hinausgeführt nach dem See im Osten, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Und es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall, wohin der Doppelfluss kommt, leben werden. Und so weiter. Und alles wird leben. wohin der Fluss kommt. Wir segnen den Kelch. Ode.
Danke, Herr Jesu, hab du Lob und Dank, dass du den Weg der Erniedrigung gegangen bist, um unsere Willen. Ja, das Strömen lebendigen Wassers, du uns zufließen gelassen. Und wir danken dir, dass du dich am Kreuz von Golgatha ein Vermarter lässt laufen, um unsere Sünde zu willen, hast alle Schuld auf dich tragen. Ja, dir ist die Glaube und Dank dafür, dass wir, die im Schlamm versunken sind, du uns die Gerechtigkeit Gottes geschenkt hast,
danke,
indem du dein Blut hast fließt über die ganze Menschheit. Und so möchten wir dich bitten, segne du uns alle, deine herausgerufene Gemeinde, die, die du vor Grundlegung der Welt versehen hast. Und wir danken dir, dass dein Blut für jeden Einzelnen von der ganzen Schöpfung Geltung hat. Und einst alle, dies Blut, das der Durst löschen tut, am nächsten zuwirken tut. Wer da dürstet, der komme und trinke vom Wasser des Lebens. Ist die Lob und Dank dafür. Amen.
Amen. Amen. Amen. Mose 16, 13. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Tauschicht rings um das Lager. Und die Tauschicht stieg auf und siehe, da lag's auf der Fläche der Wüste, fein, körnig, fein wie der Reif auf der Erde. Und die Kinder Israel sahen es und sprachen einer zum anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Und es war das Man. Man Hu heißt, was ist das? Was ist das? Und deshalb der Name Man, das Manna. Und Mose sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das Jehova euch zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Wort, das Jehova geboten hat. Sammelt davon ein jeder nach dem Maße seines Essens und so weiter. Und im Übrigen erklärt uns Gottes Wort, dieses Manna ist kein irdisches Gewächs, sondern Himmelsgetreide aß der Mensch, Brot der Starken, der Engel war das. Das Gesetz von Engeln angeordnet, offenbar unter Genehmigung Gottes, dass das Volk Israel durch die Wüste ziehen mit einem kräftigeren Brot, als das der Erde gesättigt würde. Vielleicht sogar in der Hoffnung, sie könnten dann das schwer zu erfüllende Gesetz tragen und dem nachkommen. Denn Jesus sagt, nicht Mose gab euch das Brot, das Wahrhaftige, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot, nämlich mein Leib, des Menschen Sohn, die Gleichgestalt Gottes, die er hatte, die er ausgezogen hat und seiner verlorenen Schöpfung zum Genuss zur Verfügung stellt. Das ist das wahrhaftige Brot Gottes vom Himmel. Transportmittel für dieses Himmelsgetreide war der Tau. Es ruht auf der Erde, das Manna ist steigt verdunstet. Das wird wieder in andere Form von Wasser verwandelt. Propheten Daniel. Uns, der gewaltige Weltherrscher Nebukadnezar, den Gott so groß gemacht hatte, ist dem Gericht verfallen. Unter anderem heißt es nun, durch seinen Wurzelstock mit einem Baum verglichen, lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz,
im Grase des Feldes und von dem Tau des Himmels werde er benetzt. War erst diese. Noch einmal in Vers 25. Und dich vom Tau des Himmels benetzt werden lassen, wirst du? Sieben Zeiten. Drittes Wort. Das kam so weit. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Wie lange? Bis er erkannte, dass der Höchste Gott über das Königreich der Menschen herrscht und darüber bestellt, wen er will und so weiter. Gottes Art und Weise, Wort Gottes zu verkündigen, darzureichen. Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit lässt in Gestalt von Tau vom Himmel denen aus aller ergreifendste und feinste und wunderbarste das Evangelium Jesu Christi verkündigen, denen, die einem hoffnungslosen Gericht verfallen sind. Wie lange? Bis sie den erkennen, dem sie alles zu verdanken haben. Was geschah mit Nebukadnezar? Er gibt Gott jetzt dem Gott die Ehre, den er jetzt erkannt hat, stellt sich darunter, und was macht Gott mit ihm? Gibt ihm die ganze Herrschaft und Herrlichkeit zurück, die er vorher hatte, sondern fügt der vorherigen Herrlichkeit noch weitere Herrlichkeit hinzu. Haben wir einen wunderbaren Gott? Anbetungswürdig. In Tat und Wahrheit. Lieber himmlischer Vater, dass wir Gefäße der Begnadigung werden durften durch Jesus Christus, den du als Opferlamm deiner ganzen Schöpfung geschenkt hast. Und zwar als Erstlinge. Da staunen wir über den Reichtum in jeder Hinsicht, dass wir Unfähige von dir fähig gemacht worden sind, hineinversetzt zu sein und zu verstehen, wie die Gedanken deines Herzens sind und wie du alles aufs Herrlichste vollenden wirst. Amen.
Weiteres Band leer.